auch die uns so gut und toll in den Lobpreis führt. Ja, wir sind als Gemeinde gerade unterwegs im 2. Samuel-Buch. Und wir stellen fest, dass Gott in seinem Wort möchte, dass wir als Menschen erkennen, verstehen dürfen, was sein Wille ist für uns. Dass er sich offenbart darin und dass wir Anteil haben auch an dem Segen, der bereit liegt. Und da möchten wir reinhören und darauf hören und auch auf Gottes Wort hören. Weil wir glauben, dass Gottes Wort uns hilft, in Beziehungen gut miteinander klarzukommen. Ich habe mit meiner Frau in der letzten Woche mal darüber gesprochen, was uns Menschen so beschäftigt. Und wir haben festgestellt, dass ob man Bücher liest oder Filme guckt oder was auch immer, in der Regel geht es um Konflikte, also in den allermeisten Fällen. Konflikte, die gelöst werden müssen, Schwierigkeiten überwunden, Herausforderungen bewältigt, wie auch immer. Aber im Zwischenmenschlichen sind es in der Regel Konflikte. Und auch da sehen wir, dass gerade das so ein Zielpunkt, ein Visier ist, auch des Feindes, des Teufels, dass er speziell Beziehungen ins Schussfeld nimmt und Menschen auseinandertreiben möchte. Das ist so sein Ziel, aufzuspalten, isolieren, niederzumachen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, ist Gottes Plan genau das Gegenteil. Er möchte verbinden, er möchte zusammenführen, er möchte freisetzen, befreien. Und er hat dabei auch einen wirklich super guten Plan für uns. Wenn wir jetzt reinschauen in Gottes Wort, da finden wir im 2. Samuel und fangen da ab Kapitel 13 auch mal nochmal an, da finden wir so Verstrickungen, gerade in Beziehungen. Wir hatten in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, festgestellt, dass Amon sich dann an Tamar vergriffen hat. Ich habe da mal nochmal so die Aufstellung mitgebracht von meinen Gemälden, der Frauen und auch der Beziehung zwischen Amon und Tamar, dass er seine Halbschwester vergewaltigt hat und sie dann letzten Endes, also in seiner Beziehung zu ihr, erstmal richtig Gier war. Er hat gesagt, wie kann ich an diese Frau rankommen? Was muss ich tun, dass ich da rankomme? Und er hatte so einen Verwandten, einen Bekannten, der uns immer wieder begegnet, der ihm dann Ratschläge gegeben hat, wie er diese geschützten Jungfrauen im Königshaus sozusagen Wege findet, um da ranzukommen. Also da hat er sich dann drauf eingelassen und aus seiner Gier, aus seiner, sag mal, Liebe, wie er das vielleicht empfunden hat, die hat dann umgeschlagen dann in Verachtung bis hin zur Verstoßung. Und es ist ganz oft so, dass dort, wo der Mensch in seiner Gier dann endlich das hat, was er will, dass es wegwirft. Auch bei Personen. Dann ist es nicht mehr das, was so wichtig war wie vorher. Man muss es nur mal gehabt haben. Und gerade an Personen wie einem Menschen, die dann zu Opfer werden, hinterlässt es schwere Spuren. Und der Bruder von Tamar, der Abschalom, wie man hier sieht, die sind beide von der Maacha, der hat es gemerkt und hat dann gesagt, sag mal, hat er dir was angetan? Und er wusste dann Bescheid, hat sie zwar aufgenommen in seinem Haus, dass sie dort in einer, ich sag mal, Abgeschiedenheit, Einsamkeit leben konnte, aufgrund dessen, dass sie entwürdigt wurde, aber es war weniger eine Fürsorge für sie. Er hat ja auch zu ihr gesagt, nimm dir es nicht so zu Herzen. Also wo dann tiefe Verletzungen da sind, Schande, Schmutz in ein Leben kommt, das ist nicht der richtige Punkt zu sagen, nimm dir es nicht so zu Herzen. Sondern er hat mehr an seine Pläne gedacht und hat sich Rachepläne ausgeschmiedet, um selber weiterzukommen. Und so sieht man, dass auch in diesen Konflikten innerhalb der Beziehungen Sünde immer größere Kreise zieht. Der Gier wird Raum gegeben, dann zum Verlangen kommt dann die Sünde, die sexuelle und danach dann die Verstoßung und die Abwertung. Und an der Stelle liegt dann schon als nächster Kreis Mord in der Luft. Wie kommt man denn aus so einer Spirale überhaupt wieder raus? Was hätte man denn machen sollen? Um was geht es da? Und in dem zweiten Teil hier geht es ein Stück weit auch um diese Frage. Und dann stellt sich auch die Frage, David, König oder Vater, was auch immer wir rufen wollen an der Stelle, wo bist du? Und über David heißt es 2. Samuel 13, Vers 21, als König David davon erfuhr, wurde er sehr zornig. Doch er brachte es nicht übers Herz, Amnon zu bestrafen, denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. Er wurde zornig und hat es dabei belassen. Könnte man vielleicht fragen, war es das, David? Ist das deine ganze Verantwortung, die du trägst? Man kann sich aufregen und zornig werden. Ist das allein genug? Ich habe gedacht, ich frage uns mal so, war David als Vater überfordert an der Stelle? Was meint ihr? War David an der Stelle ein schlechter König? Ein schlechter Vater, ein schlechter König, alles zusammen. David kommt tatsächlich seiner väterlichen Verantwortung nicht nach, dass er mal hier seine Familie zusammenruft und sagt, Leute, also in unserem Haus, wir sind Vorbilder, wir sind das Königshaus, da geht sowas nicht. Und sowas hat in der Regel ja auch Konsequenzen. Und wenn das als Vater schon nicht übers Herz bringt, müsste das ja eigentlich als König dann tun. Und trotz beider Ämter oder ich sag mal Stellungen, die er hatte, und er das nicht auf die Reihe kriegt, bleibt er von Gott ein gesegneter König. Kann das sein? Inzwischen kennen wir das ja auch, wenn wir Missstände feststellen, wenn wir Dinge sehen, wo was schief läuft, dass man sich aufregt. Mir geht es auch so. Ich bin da auch dabei. Ich kann mich auch aufregen über Dinge, die falsch laufen. Aber was müssen wir an der Stelle ansetzen, um es wirklich zu verbessern? Wer ist an diesen Stellen alles in Schuld gefallen und hätte Chancen gehabt, es zu ändern? Letzten Endes ist das, sehe ich in der Geschichte, sicherlich die schlechteste Haltung, über Ablehnung, Verbitterung oder Gemeinschaftsentzug zu reagieren, so wie es David dann getan hat. Er hat es nicht geklärt und man könnte es ihm auch vorwerfen, seine Söhne schlecht erzogen zu haben. Aber dort, wo wir uns nicht um die Familie kümmern, wird es immer Folgen haben. Wo wir uns um alles andere kümmern. Und der David hat sich um mega viel gekümmert. Und ich kenne das auch. Als Leitung in der Gemeinde, man kümmert sich um mega viel. Und ganz oft versagt man an entscheidenden Stellen. Und dann steht man selber da wie ein König David. Und dann kommen Finger auf einen, die sagen, das ist schlecht gemacht. Und an der Stelle muss ich sagen, auch als Pastor, das ist ein richtiges Urteil, das ist schlecht gemacht. Aber der Mensch als solches wird in Gottes Augen trotzdem nicht schlecht. Und er hat seinen Kindern damals alles bieten können. Wenn man das so vergleicht, im Königshaus hat er materiell alles ihnen geboten, was zu der damaligen Zeit überhaupt möglich war. Und man sieht, trotzdem laufen die Dinge schief. Und das ist bis heute so. Wenn wir als Eltern denken, wir müssen unseren Kindern noch ein besseres und schöneres oder leichteres Leben geben, dann wird das nicht den Erfolg vielleicht bringen, den wir uns vorstellen oder wünschen. Denn über diese Gemeinschafts- und Beziehungsebene wird nichts Materielles kommen. Und deshalb ist das auch so im Fadenkreuz des Feindes. Weil wenn wir an der Stelle ein Miteinander finden, auf der Beziehungsebene Dinge klären können, dann hat der Feind keine Chance. Wo das aber nicht mehr möglich ist, da bleibt die Beziehung und der Plan Gottes auf der Strecke. Weil Gott ist ein Beziehungswesen. Er hat uns Menschen geschaffen, weil er Beziehung wollte mit uns Menschen. Und nicht nur er mit uns, sondern auch wir erschaffen, uns erschaffen dazu, wir sind erschaffen, dass wir untereinander Beziehungen haben, sie klären und auch Schwierigkeiten beseitigen können. Wir können hier viel lernen in der Bibel, was auch wir heute in unserer Zeit leben und umsetzen sollen. Wir müssen Zeit mit unseren Kindern und wir müssen auch Zeit miteinander verbringen, um Beziehungen zu bauen. Und es ist wichtig, dass wir über Fehlverhalten auch miteinander sprechen. Auch in der Familie und in der Gemeinde, um Dinge zu klären, zu bereinigen. Ich weiß und ich kenne das auch, dass man lieber mal drüber wegschaut über etwas, um es nicht ansprechen zu müssen. Aber man merkt, wenn sich dann Dinge wiederholen, dann heißt es, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Und es wird immer schwieriger. Also von daher ist Fehlverhalten oder auch Probleme, die entstanden sind, hilfreich, sie miteinander zu klären. Und hier auch in der sexuellen Ebene, dass wir nicht den Dingen weder Probleme noch Beziehungssachen noch sexuelle Dinge der Gesellschaft, der Schule, dem Kultusministerium oder vielleicht auch der Gemeinde auflegen, sondern sagen, das ist erstmal Verantwortung in einer Familie, an dem engsten Punkt, wo man Dinge anspricht und sagt, hier habe ich was zu sagen. Es geht bis hin zur Aufklärung. Also für uns, Rabea und ich, war das ja längere Zeit kein Thema. Aber irgendwann kommt dann ein Alter, wo man sagt, jetzt müssen wir darüber sprechen. Und uns ist es auch ein Anliegen, dass es nicht irgendwo erfahren, sondern dass man in einer Familie, in einem Miteinander Dinge anspricht und klärt und auch sich selber offenbart und sagt, schau, das ist wichtig und das ist gut. Wir sind immer herausgefordert und gefragt. Wer sich versteckt, macht auf jeden Fall einen Fehler und wird am stärksten auch am Punkt des Davids landen und sieht, das hilft nicht. Wir werden immer Einflüssen ausgesetzt sein und die Frage ist, welchen Einfluss möchte ich nehmen und ist der Einfluss, den ich nehme, gesegnet und gut und auch nach dem Wort Gottes. Als Eltern hat man immer die Hauptverantwortung für die eigenen Kinder. Und das müssen wir vorleben. Und wir können es aus dem Wort Gottes auch vorlesen. Und wir dürfen Gottes Werte vermitteln, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Mich hat es so stark bewegt, ich habe Rabea gefragt, ich muss das mal in die Gemeinde heute Morgen mit reinbringen. Wir hatten bei den Rangern von ihr am Freitag eine richtig coole Andacht gehört. Und da haben wir mit unseren Kindern darüber gesprochen, was das sein soll. Wer weiß es, was es ist? Ein Schwert. Das ist noch einfacher zu erkennen. Ein Schwert. Und mit was können wir Gottes Wort vergleichen? Mit einem zweischneidigen Schwert. Das hier ist jetzt kein zweischneidiges Schwert, weil das in Deutschland verboten ist. Aber es soll ein Schwert sein, man kann es erkennen. Und wenn wir dieses zweischneidige Schwert als das Wort Gottes sehen, dann müssten wir ja mit dem Schwert umgehen können. Traut sich jemandem zu, mit diesem Schwert Gottes umzugehen? Einem Freiwilligen. Geübt zu sein, zu sagen, ich bin bereit zu kämpfen mit dem Schwert Gottes in der Hand. Das wäre das Wort Gottes. Ich möchte es mal ausprobieren. Gibt es jemanden, der sich sagt, hier, ich stehe auf und kämpfe mit dem Schwert? Lydia, die Frauen voran, ich greife dich jetzt an und du reagierst mit dem Schwert Gottes. Du bist nichts wert.
Ich bin wertvoll in Jesus Christus.
Du bist ein Versager.
Ich kann alles durch Jesus, durch den, der in mir stark ist.
Du versagst in deiner Familie.
Nein, ich und mein Haus gehören Gott.
Du schaust nicht genug in die Bibel hinein.
Das Wort ist mein Brot. Täglich Brot.
Super. Also sie hat es verstanden. Sehr gut, das ist ein großer Applaus. Gottes Wort ist mein Brot. Und wenn wir diese Sachen im Herzen tragen, dann können wir solche kleine Angriffe gut abwehren. Wenn wir Gottes Wort nicht lesen, wenn wir uns gar nicht damit beschäftigen, sind wir denn erlegen. Und ich muss sagen, auch mir kann das passieren. Obwohl ich viel lese im Gottes Wort, dass man so entmutigt wird, dass der Feind die Oberhand bekommt. Und an der Stelle ist nichts wichtiger als Gemeinschaft. Andere Geschwister, andere, die einem an der Hand nehmen, die einem den Horizont wieder zeigen und raushelfen und man erkennen darf, Gott bleibt Sieger in jeder Situation. Und das müssen wir immer wieder erneuern. Das bleibt nicht beim Alten. Wenn du Schuld tust, so wie in David, da kann man dran zerbrechen. Wenn du aber in deinem Herzen weißt, dass wenn du die Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Schuld vergibt und reinigt dich vor aller Ungerechtigkeit, dann hast du einen Anker, um gegen den Feind zu kämpfen. Wenn er sagt, du bist doch nichts wert, kannst du sagen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und du kannst in jeder Situation Gottes Wort nehmen und den Feind abwehren, weil das Wort Gottes in dir lebt. Und ich merke, wie wichtig es ist, an der Stelle Familie reinzunehmen, mit reinzunehmen, damit Gottes Wort in ihnen lebt. Das geht nur über Bibellesen. Also wenn ihr unsere Kinder fragt, woher sie Bibelstellen wissen, dann nur vom Bibellesen. Und wenn man das miteinander macht und ihnen vormacht, dann machen sie es irgendwann auch alleine, wenn sie auf dem Weg bleiben, weil das ihr Anker wird. Das bedeutet auch, man kriegt eine gemeinsame Grundlage. Man bekommt gemeinsame Werte. Und man kann dann auch über Grenzen sprechen, wenn mal was schiefläuft. Und das heißt nicht, dass wenn man Kinder gut erzogen hat, dass nichts schiefläuft. Sondern das heißt, wenn man ein gutes Miteinander hat, dass man es klären kann und weiter vorangehen kann. Das ist der Unterschied. Und ich denke, an der Geschichte sehen wir, da gab es einige Defizite. Und die Bibel ist so unverblümt. Für mich ist David nach wie vor ein Held. Und nicht nur wegen seinem Goliath, sondern auch, weil er ein Mensch war, der in der Verantwortung stand und auch in seinem Charakter und in seinem Wesen Fehler gemacht hat, aber immer an Gott festgehalten hat. Das war für ihn sein großes Thema, sein ganzes Leben. Und man sieht es in seinen Psalmen, wo er manches zu verarbeiten hatte und es auch nicht immer leicht war. Und wir kommen in der Geschichte weiter und merken, David hat da echt einen kleinen Schlag weg. In 2. Samuel 13, Vers 24 und 25, da heißt es dann, Absalom ging zum König David und sagte zu ihm, mein Vater, ich lasse gerade meine Schafe scheren und da wäre es mir eine Ehre, wenn der König und sein Hofstaat meine Einladung zu einem Fest annehmen würde. Also er hat ihn eingeladen, er hat die Tür aufgemacht, er hat gesagt, komm doch, komm zu mir. Und David fängt mit Ausreden an. Und druckt sich davor und sagt, ah, doch David werde ab. Nein, mein Sohn, wir können nicht alle kommen, wir würden dir zu Last fallen, das schafft deine Spülmaschine nicht und deine ganzen Herden, die du schlachten musst und das Ganze vorbereiten und organisieren. Und trotzdem bleibt er dran und sagt, aber Absalom versuchte seinen Vater zu überreden. Aber David nahm die Einladung nicht an. Er segnete seinen Sohn und verabschiedete ihn. Von ihm. Also er zieht sich zurück. Ich habe gedacht, hey, das wäre doch eine coole Gelegenheit gewesen, wenn er es von sich aus nicht schafft und es kommt jemand auf ihn zu, an der Stelle dann einfach mitzugehen. Nur mitzugehen. Aber er hat es nicht übers Herz gebracht. Dabei hätte er wissen müssen, dass da was in der Luft liegt, weil er dann um seinen Sohn Absalom gebeten hat, ja, also Amnon gebeten hat Absalom. Absalom sagte dann schick doch mein Bruder Amnon wenigstens mit. Und er sagt, hey, warum denn? Was ist dir denn daran so wichtig? Und er redet einfach weiter. Und als dann David eben nicht mitkam und nicht dabei war, hat Absalom das als Chance gesehen, um Amnon in einer guten Situation dann zu killen. Vor allen anderen Brüdern, die aufgesprungen sind und weggeritten. Und an der Stelle kommt über David genau zwei Dinge, die er selber getan hat. Er hat sich sexuell vergriffen an Bathseba und den Uriah, ihren Mann, umbringen lassen. Und so rückt die Sünde in seine Familie rein. Seine Tochter Tamar wird vergewaltigt und sein Sohn Amnon dann ermordet. Man sieht, Dinge ziehen Kreise, wo sie nicht unterbrochen werden, wo nicht ein Schnitt gemacht wird. Und da heißt es dann, also als David dann Angst hatte, jetzt sind alle seine Söhne tot, alles ist zerstört. Interessant, meldet sich wieder ein bekannter Name, Jonadab. Und schließlich ergreift Davids Neffe Jonadab das Wort, mein Herr, versuchte er den König zu beruhigen. Noch weißt du nicht sicher, ob wirklich alle deine Söhne ermordet worden sind. Ich nehme an, dass nur Amnon tot ist. Denn seit er Tamar vergewaltigt hat, war Absalom fest entschlossen, sich zu rächen. Darum, mein Herr und König, nimm das Gerücht nicht allzu ernst, dass alle deine Söhne umgekommen seien. Bestimmt wurde nur Amnon getötet. Ein Mitwisser. Ein Mitwisser. Der wusste, was dort passiert. Er hat ja schon den Plan geschmiedet, wie Amnon an die Tamar rankam. Auch da hat er seine Ohren im Spiel gehabt. Und wenn wir die Anschläge von Hanau und die auch ja, in unserer Umgebung passiert sind, in Polizeiberichten verfolgen, da wird sofort nach Mitwissern gesucht. Hätte die Tat verhindert werden können? Warum? Weil hier eine Mitschuld vorliegt. Wer es mitgewusst hat, hätte es verhindern können. Und in unserem Gesetz ist das eine Straftat. Hier wird ziemlich deutlich, dass dieser kluge und weise Mann, der schon damals dem Amnon den Rat gegeben hat, mitschuldig war. Interessanterweise kommt er völlig ungeschoren davon. Das sagt David nicht, sag mal, du hast Bescheid gewusst. Warum sagst du nichts? Wenn wir Dinge wissen oder Anteil haben und einfach nur weghören und nichts tun, werden wir mitschuldig. Auch wo Beziehungen kaputt gehen, auch wo Dinge zerbrechen. Und hier macht es Absalom so, er floh zum König nach Geshur. Der König war zufälligerweise sein Opa. Also so schlimm war die Flucht jetzt für ihn nicht in die, sag mal, Einsamkeit, sondern er hat sich einfach mal bei seinem Opa versteckt für einige Zeit, um zu gucken, wie entwickelt sich es bei seinem Vater. Und als Joab dann gemerkt hat, dass so David nach 3 Jahren über diesen Schmerz wegkam und sich ein Stück weit versöhnt hat, dass nun sein Sohn tot ist, Vers 37 können wir das dann lesen, dann bringt er wieder eine Inszenierung mit einer Frau, die vor Davids Thron kommt, eine Geschichte erzählt und David dann recht sprechen will und sagt, ja, warum handelst du denn so mit deinem Sohn? Und dann darf Absalom wieder zurückkommen. Aber obwohl er dann wieder zurückkommt, nach 3 Jahren, kriegt es David wieder nicht hin, ihn aufzunehmen, wie wir das in Lukas 15 lesen können. Wir hatten als Royal Ranger ja letztes Jahr im Herbst einen Gottesdienst gemacht zu Lukas 15, dem verlorenen Sohn, wo der Vater den Sohn mit offenen Armen empfangen hat. Sagt, komm, du bist mein Sohn. Ich habe mich schon mir echt überlegt, wie wäre das gewesen, wenn David ihn so aufgenommen hätte, wie Jesus später dieses Gleichnis erzählt hat. Wenn da echte Vergebung stattgefunden hätte. Aber er zeigt ihm die kalte Schulter, er sagt, er kann in seinem Haus wohnen, wegen mir kann er da sein, aber mich sehen und mich grüßen kann er nicht. Ich finde an der Stelle diese Abweisung auch ein klares Zeichen, dass keine Bereitschaft da ist, mehr aufeinander zuzugehen. Aber wie machen wir das heute? Grüßen wir uns äußerlich, aber innerlich bleibt es genau so wie bei dem David? Was wäre da besser? Was ist leichter zu klären? Wenn man weiß, es steht noch was im Raum, oder man empfindet, es ist alles gut und es sind trotzdem Mauern, Barrieren da. Bei David war die Geschichte offen. Aber wie leben wir Gemeinschaft? Und ich glaube, dass Gott uns da herausfordert und auch mit dem Fingern darauf legt, was er sich wünscht, ist wirklich Gemeinschaft. Ein Zusammenführen von Familie, von Verwandtschaft, von Gemeinde und eine Umarmung stattfindet, wie es beim verlorenen Sohn war. Kommunikation aufnehmen, ein Fest miteinander feiern und Versöhnung zu erleben. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber der einzige Weg, den wir gehen können. Was nehmen wir aus der Geschichte nun mit? Zum einen, Sünde wird immer Folgen haben. Wo wir uns in die Sünde hineinbegeben, dann wird es Auswirkungen haben, die auch langfristig sein können. Von daher sagt Gottes Wort uns auch, flieht der Sünde, hasst die Sünde. Nehmt davon Abstand, auch wenn sie sich schön anfühlt, auch wenn man denkt, das einmal ist kein Mal und sich andere Sachen vorgaukelt. Gottes Wort sagt uns deutlich, gebt der Sünde gar keinen Raum. Man soll sie nicht leicht nehmen, in keinem Bereich. Als zweites denke ich, Familie oder auch Gemeinde, Gemeinschaft ist so ein großer Wert, den wir nicht vernachlässigen sollen, wenn uns Gottes Wort wichtig ist. Weil darauf liegt Verheißung, darauf liegt sein Segen und damit möchte er die Welt verändern. Und als drittes Fazit kann man ziehen, Versöhnung bleibt letztlich immer der einzige Weg. Verstecken, kalte Schulter zu zeigen, Beziehungsentzug wird nicht zu einem Segen werden. In meinem Leben nicht und in deinem oder unserem Leben nicht. Epheser 4, Vers 15 sagt dazu, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes ist, der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi und das ist ihm wichtig. Und wenn wir jetzt die Protagonisten oder diese zentralen Personen anschauen, wie ein David, dem wir an der Stelle das Prädikat zu passiv unterstellen würden. Die Frage, mit wem kannst du dich identifizieren? Oder was aus diesen Geschichten hat dein Herz in Bewegung gebracht? Die Passivität von David oder vielleicht von Amon, diese zügellose Gier, dieses Wollen, die Selbstbeherrschung, die da gefehlt hat? Eine Tamar, die in ihrer Verletzung allein gelassen wurde, um die man sich nicht so gekümmert hat, wie es hätte sein sollen. Oder ein Abschalom vielleicht, der zwar Ablehnung erfahren hat, aber auch permanent dagegen bürstet und aufständisch war, um seine Ziele zu erreichen. Was auch immer, wo auch immer du in deinem Herzen spürst, hier habe ich Anteile. Gibt es nur einen guten Weg, unter das Kreuz Jesu. Es dort abzulegen. Menschen zur Verantwortung zu ziehen, ist nicht unsere Aufgabe. Das macht schon Gott selbst. Aber das, was wir für uns können, ist, das zu Jesus zu bringen, was uns beschäftigt. An Gefühle, an Verletzungen, vielleicht an Scham, an Wut, an Scherben oder Angst oder was auch immer. Übergib es ganz Jesus. Dort bekommen wir Heilung und dort ist Erneuerung immer möglich. So war der Herr lebt. Und alles Volk sage Amen. Jesus